Als erste Rednerin des Nachmittags Ilse Reiter-Zattlokal. Sie ist Professorin und Vorstand des Instituts für Recht und Verfassungsgeschichte der Universität Wien, also Juristin, auch so wie ich. Aber sie beschäftigt sich sehr eingehend mit den Ärzten, vor allem mit allen Ärzten, die in Österreich zwischen 38 und 45 vertrieben wurden oder sonst in einem Unrechtsstaat hier leiden mussten. Und wir freuen uns, Sie von Ihrem Projekt, das dieses Thema hier behandelt, zu hören. Bitte.
Ja, einen schönen Nachmittag. Ich darf Sie in die normativen Rahmenbedingungen der NS-Verfolgung hier einführen, bin sozusagen gewissermaßen das Vorprogramm für die Anwendung dann an den Mitgliedern der Gesellschaft der Ärzte, was die Kollegin Sauer machen wird. Zunächst zu einer statistischen Ausgangslage. 1934 waren ca. 190.000 Österreicherinnen jüdischer Religion. Sie sehen, das ist ein niedriger Prozentsatz, 2,8%. Davon allerdings 92% in Wien wohnhaft. Das heißt, ca. 10% der Wiener Bevölkerung sind hier jüdischer Religion gewesen. Und zwar nach NS-Angaben aus 1938. Bei den Zahlen herrscht große Unsicherheit. Man spricht von 8.170 Ärztinnen in Österreich. Fraglich ist, ob die wirklich alle aktiv waren. Man spricht von 4.550 Ärztinnen alleine in Wien. Davon waren fast 2.800 Allgemeinmediziner und über 1.000 Fachärztinnen. Die Anzahl der sozusagen rein jüdischen und Mischlingsärzte ist nicht oder noch nicht angebbar, weil es keine statistischen Angaben aus der, wie es die Nationalsozialisten genannt haben, Systemregierung diesbezüglich gegeben hat. Angesichts der Zahlen jedenfalls sehen Sie, dass die sogenannte Judenfrage nur in Wien eine große Rolle gespielt hat. Am Land war sie von den Zahlen vergleichsweise vernachlässigbar. Der geschätzte Anteil der jüdischen Ärztinnen nach NS-Rassekriterien kann nur geschätzt werden. Hubensdorf schätzt auf ein Drittel. In Wien schwanken die Angaben zwischen 4.550 und 5.700. Die NS-Propaganda hat 85% hier angenommen, 3.500 Ärztinnen. Die Schätzungen jetzt gehen bis 65%, also bis 3.200. Zu den ersten Maßnahmen der Säuberung kam es bereits ganz unmittelbar nach dem Anschluss, begleitet von Übergriffen gegen jüdische Ärzte und Ärztinnen, zum Beispiel in Form der Heranziehung zu den sogenannten Reibepartien oder Putzscharen. Zur Vermeidung der Heranziehung von Ärzten gab es von der wirtschaftlichen Organisation der Ärzte Wiens solche Schreiben, wie ich eines hier auf der Folie habe, die bestätigen oder die versucht haben, die Ärzte davor zu bewahren. Also man hat gebeten, dass der ärztliche Dienst ungestört weiter versehen werden möge und dass sie nicht durch Heranziehung zur Putzscharearbeit, nicht an der Wahrnehmung der ärztlichen Tätigkeit gehindert werden sollten. Es kam auch in ganz großem Ausmaß umgehend zur Beschlagnahme der Autos der Ärzte und Ärztinnen. Es kam bereits zu ersten Beraubungen durch Eindringen in Wohnungen, Ordinationen, Bargeld, wurde gleich geraubt. Es kam leider auch bereits zu nicht wenigen Suiziden. Ich habe Ihnen hier die Todesanzeige von Lothar und Suse Fürth auf die Folie genommen. Fürth musste vor seinem Sanatorium Putzscharearbeit verrichten und hat am Tag danach mit seiner Frau Suizid begangen. Dritter, vierter wurde er hier eingeteilt. Die Entrechtung hat sich dann sehr unterschiedlich nach dem jeweiligen Stand der Ärzte und Ärztinnen abgespielt. Die ersten Säuberungsschritte, sogenannten Säuberungsschritte, waren daher durchaus vielfältig. Es hing vom Status der Person ab, ob es sich um einen Abteilungsarzt oder eine Ärztin gehandelt hat, also die Gruppen der Aspirantinnen und Sekundärärztinnen, oder ob es sich um sogenannte Hospitantinnen oder Gäste gehandelt hat. Sehr einfach ging der Widerruf der Zulassung bei den Gastärzten, denn das konnte jederzeit und sofort geschehen. Also einen derartigen Dienstzettel schon sehr früh im März datiert, sehen Sie, ging das bei den Gastärzten ganz unproblematisch und schnell. Für die übrigen Ärzte erging ein Führererlass vom 13. Mai 1938, dem folgte ein ministerieller Erlass, nachdem alle öffentlichen Beamten zu vereidigen waren und Juden nach der Definition dieses Erlasses durften nicht vereidigt werden. Danach folgte die Verordnung zur Neuordnung des österreichischen Berufsbeamtentums. Sie sehen, man hat in Österreich nicht die Einführung des deutschen Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums abgewartet, sondern bereits Ende Mai hier eine entsprechende Verordnung erlassen, um hier sehr rasch aktiv zu werden. Und diese Verordnung fand Anwendung auf Personen mit öffentlich-rechtlichem oder privatrechtlichem Dienstverhältnis zum Staat oder einem seiner ehemaligen Länder oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, also auch auf die Ärzte des Wiener Krankenanstaltenfonds. Stichtag war der 13. März 1938. Wer waren die Betroffenen dieser österreichischen Berufsbeamtenverordnung? Es waren dies einerseits jüdische Beamte, also jüdisch im Sinne der NS-Rassekriterien, Beamte, die sogenannte jüdische Mischlinge waren und mit Juden oder Mischlingen verheiratete Beamten und Beamtinnen. Ausnahmen konnten gemacht werden, und zwar im Fall von sogenannten Mischlingen, wenn die Voraussetzungen für das sogenannte Frontkämpferprivileg vorgelegen hatte, also eine sogenannte Frontkämpfertätigkeit während des Ersten Weltkrieges. Sie haben hier die entsprechende Bestimmung. Ebenfalls betroffen waren nach § 4 politisch missliebige Beamte. Das ist neu in dieser Verordnung. Das war in der Verordnung zur Vereidigung noch nicht enthalten. Das waren Beamte, die nach ihrem bisherigen politischen Verhalten nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintreten. Auch diese konnten in den Ruhestand versetzt werden. Weitere Maßnahmen, die hier möglich waren, waren sogenannte Ruhestandsversetzungen von Beamten zur Vereinfachung der Verwaltung oder im Interesse des Dienstes, der klassische Auffangtatbestand. Hier kann ich alles dann drunter werfen, was nach § 3 und 4 vielleicht nicht so einfach ist. Es konnten auch Angestellte entlassen werden im Fall der § 3 bis 6. Und das wird dann wichtig sein, § 2 der Berufsbeamtenverordnung konnte auch angewendet werden auf ehrenamtlich bestellte oder nicht hauptberuflich tätige Träger eines öffentlichen Amtes. Und nach § 8 waren sie dann im Fall des Vorliegens der § 3, 4 oder 6 aus ihrem Amt fristlos und ohne Entschädigung zu verabschieden. Ich sage das so explizit, weil das die Kassenärztesäuberung dann ganz klarerweise betrifft. Maßnahmen nach der Berufsbeamtenverordnung waren vielfältig. Ich fasse das ganz vereinfacht zusammen, es ist in Wahrheit viel komplizierter. Die Ruhestandsversetzung mit oder ohne Pensionsanspruch in unterschiedlichen Höhen. Die Kündigung mit Abfertigungen oder die fristlose Entlassung. Bei politisch sogenannten Unzuverlässigen war auch die Versetzung möglich, insbesondere, wie es formuliert wurde, bei Stelleninhabern mit geringerem Einfluss. So stellte der Beauftragte des Reichsärzteführers Rudolf Ramm fest, dass man bei so manchem CVler, ich zitiere, der in der Systemzeit ein gehässiger Gegner der Nationalsozialisten war, Gnade vor Recht ergehen habe lassen und manchem dieser Systemlinge seiner Frau und seiner Kinder wegen die Ausübung einer Tätigkeit als Arzt an einem anderen Ort gestattet hätte. Und in der Tat wurden sogenannte katholisch-vaterländische Ärzte etwa aus Niederösterreich nach der Säuberung nach Wien geholt, um hier den durch die Säuberung entstandenen Ärztemangel zu mildern. Also das hat man dann mit dieser Maßnahme bewerkstelligt. Die konkrete Anwendung in den Spitälern sah so aus, dass zunächst alle Bediensteten mittels Fragebogen überprüft wurden. Man hat Verzeichnisse nicht-arischer Ärzte und Ärztinnen angelegt und man hat die Dienstverhältnisse von jüdischen Ärztinnen und Mischlingen bis Sommer 1938 bereits beendet. Die Beendigung der Dienstverhältnisse von politisch missliebigen Ärztinnen, die hat länger gedauert, die hat sich bis März 1939 gezogen. Besonders interessant war, dass die Situation für Jungärztinnen, die sogenannte Mischlinge waren, denn hier konnte die Ausbildung beendet werden, nicht immer wurde sie auch beendet, aber die Ausbildung wurde in der Regel beendet. Was man ihnen aber belassen hat, das war das Recht zur Ausübung der ärztlichen Praxis. Das heißt, man hat diesen Jungärzten erlaubt, in privaten Krankenanstalten mit Bezahlung und in öffentlichen Krankenhäusern ohne Bezahlung angestellt zu werden, damit sie ihre spitalsärztliche Ausbildung vollenden konnten und dann eingesetzt werden konnten. Sie konnten also auch in den Wiener Krankenanstalten bei vorhandenem Bedarf und im Rahmen einer durch Erlass festzulegenden maximalen Gesamtanzahl als Hospitanten zugelassen werden und konnten dann eine geringe Aufwandsentschädigung und eine freie Kost bekommen. Begründet wurde das interessanterweise damit, dass die sogenannten jüdischen Mischlinge ja wehrdienstpflichtig und arbeitsdienstpflichtig waren und daher auch keine Möglichkeit hatten, sich ins Ausland legalerweise zu begeben. Die Berufsbeamtenverordnung wurde aber auch auf Schulärzte angewendet. Hier ist etwa die Anwendung auf Alice Gerassi, die, wie Sie wissen, die sogenannte Großmutter der Pille, die hier mit Wirksamkeit vom 1. Mai 1938 und Einhaltung der Kündigungsfrist aus ihrer Funktion als Schulärztin entfernt wurde. Der nächste Schritt der Entrechtungsmaßnahmen war der Approbationsentzug. Aha, hier ist, ja, passt schon. In Österreich hat es vor der NS-Zeit keine sogenannte Bestallung gegeben. In Deutschland allerdings schon. In Österreich reichte die Promotion und das Vorliegen der österreichischen Staatsbürgerschaft für die Wahrnehmung der ärztlichen Tätigkeit. Und der Beauftragte des Reichsärzteführers in Wien hat aber ganz massiv auf eine Lösung der sogenannten Judenfrage im gesamten Reich Druck ausgeübt. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Deutschen Reich die Säuberungen noch nicht so weit fortgeschritten waren und es vor allem noch keinen allgemeinen Approbationsentzug gegeben hatte. Und auf das Drängen des Wiener Reichsärzteführers wurde diese Kundmachung des Reichsstatthalters erlassen und hier wurden alle Bestallungen jüdischer Ärzte und Ärztinnen mit 30.09. für erloschen erklärt, also alle Berufsausübungsberechtigungen entzogen, Approbationsentzug in Hinkunft, durften für jüdische Ärzte oder Ärztinnen keine Bestallungen erteilt werden. Sogenannte Halb- und Vierteljuden waren an sich nicht betroffen, allerdings sogenannte Mischlinge ersten Grades, wenn sie mit einem Juden bzw. einer Jüdin verheiratet waren. Ab Einführung der Reichsärzteordnung 1935 im Land Österreich mit Wirkung vom Juli 1939 wurden dann auch sie ausgeschlossen. Sie konnten aber einen Antrag auf ausnahmsweise Zulassung stellen, die bei Mischlingen allerdings nicht bewilligt wurde. Ich habe gesagt, auf Drängen des Wiener Reichsärzteführers wurde das im ganzen Reich angeordnet. In der Tat hat der schon genannte Rudolf Ramm bereits im Mai 1938 einen Entwurf einer solchen Verordnung vorgelegt, nach der auch in Österreich zur Ausübung der Heilkunde die im Deutschen Reich vorgesehene Bestallung notwendig sein sollte. Und bis zur Erteilung dieser Bestallung sollte den sogenannten arischen Ärzten die Ausübung der ärztlichen Praxis nur widerruflich gestattet sein, genauso wie den sogenannten jüdisch versiebten Ärzten und Ärzten Mischlingern ersten Grades, sofern sie nicht vor dem 13. März 1938 der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehört hatten, und dann auch sogenannten jüdischen Mischlingern zweiten Grades. Warum diese widerrufliche Ausübungsbefugnis? Natürlich, um die ärztliche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Und ganz offenbar als Resultat dieses Drängens aus Wien wurde dann eben am 25. Juli 38 diese vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz kundgemacht, die mit einem Schlag den Approbationsentzug im gesamten Deutschen Reich jetzt angeordnet hat. Ausgenommen werden konnten die sogenannten Krankenbehandler. Es konnte auf Vorschlag der Reichsärztekammer Ärzten, deren Bestallung erloschen war aufgrund des Approbationsentzuges, konnte die Ausübung des Ärzteberufes widerruflich gestattet werden. Die Genehmigung war unter Auflagen zu erteilen. Eine solche Bestätigung sehen Sie hier etwa rechts oben. Und es gab dann detaillierte Vorschriften für die Wahrnehmung der Aufgabe als Krankenbehandler. Das einzige Krankenbehandlerschild, das ich kenne, ich glaube, es gibt auch kein zweites, ist das von Herbert Neuwalder. Das ist leider nur schwarz-weiß, aber Sie sehen an einem deutschen Schild, wie diese Auflagen waren. Genaue Gestaltung, hellblau mit Davidstern, genau vorgesehen. Ein betroffener Arzt hat dazu sehr richtig gemeint, dass auch in dieser Regelung eigentlich ein Widerspruch lag, denn ich zitiere, einerseits war es den jüdischen Ärzten verboten, sich als Arzt zu bezeichnen, andererseits mussten sie aber auf diesen Schildern den Vermerk führen zur ärztlichen Behandlung. Also eine gewisse Inkonsistenz ist dieser Regelung nicht abzusprechen. Natürlich waren auf diesen Schildern, auch wie Sie es bei Hirschberg hier sehen, die Zwangsvornamen anzuführen, also bei den Männern Israel, bei den Frauen Sarah, und problematisch für die Ausübung des Arztberufes durch die Krankenbehandler wurde dann natürlich, dass es ein Ausgangsverbot gegeben hat ab September 1939, dass die Telefone gekündigt wurden im Sommer 40, dass es sogar Verbote gab, aus öffentlichen Telefonzellen zu telefonieren, also Schritt für Schritt auch die Ausübung dieser Tätigkeit als Krankenbehandler wurde zunehmend und massiv erschwert. Ja, ein jüdischer Arzt, dem diese Genehmigung erteilt wurde, als Krankenbehandler tätig zu werden, durfte eben abgesehen von seiner Frau und seinen ehelichen Kindern nur Juden behandeln. Bei der Bestellung dieser Krankenbehandler wurden sogenannte Frontkämpfer und jüdisch Versiebte, wie man sie im NS-Jargon genannt hat, bevorzugt. Und wie wenige Krankenbehandler das waren, sieht man daran, am 1.10.1938 gab es 368 sogenannte Krankenbehandler für ca. 290.000 Juden in Wien. Und diese Zahl ist laufend reduziert worden. So waren im April 1942 nur mehr 50 vorhanden. Sie sehen rechts so eine Liste mit der Anführung der Krankenbehandler und in der Mitte ist ein Schreiben, wo schon gezeigt wird, dass hier durchaus sogenannte Auswanderung ausgeschiedene Juden hier ihre Gestattungsschreiben zurückgeschickt haben. Also das war die eine Maßnahme, dass die Schreiben zurückgeschickt wurden. Die Entrechtung bei den Kassaverträgen. Zuerst wurden die Kassaverträge gekündigt, dann gab es offenbar hier massive Einsprüche gegen diese Kündigungen, die Kündigungsgründe habe ich hier angeführt. Das heißt, man ging in weiterer Folge dazu über, nicht mehr zu kündigen und anstelle dieser Kündigungen die Berufsbeamtenverordnung anzuwenden. Das ist die Bestimmung, die ich vorher extra erwähnt habe, dass jetzt hier fristlos und ohne Entschädigung die Kassenärzte außer Dienst gestellt wurde. Weitere Rechtsvereinheitlichung war dann die Erstreckung des Geltungsbereichs der Kassenärztlichen Vereinigung Österreichs auf Deutschland und die Einführung des Sozialversicherungsrechts des Deutschen Reiches. Bei den privaten Versicherungen, wo natürlich auch viele Ärzte betätigt waren, haben wir ein großes Problem in unserem Projekt. Es gibt keine entsprechenden Aktenbestände, aber von den einzelnen Biografien können wir davon ausgehen, dass ebenfalls bereits im Sommer 1938 sich die Versicherungen der Ärzte entledigt haben. Was waren die naturgemäßen Folgen? Die eine Folge war, dass man am 1.10.38 bereits von einer erfolgreichen Entjudung des Ärztestandes in Österreich sprach. Man hat diejenigen Ärzte, die neu zur Kassenpraxis zugelassen wurden und umgesiedelte Ärzte deutlich finanziell unterstützt. Man hat auch Wohnraum für sogenannte arische Ärztinnen durch die Stadt Wien zur Verfügung gestellt. Die verbliebenen jüdischen Ärztinnen und Ärzte hatten kaum Arbeitsmöglichkeiten mehr im Inland. Viele konnten ins Ausland flüchten, einige konnten im Inland durch arische Ehepartnerinnen überleben oder als U-Boote im Inland überleben. Aber darüber wird Barbara Sauer mehr erzählen. Danke.